Willkommen zum Tor Nummer 4 von Dan Millmans Die 12 Entwicklungsschritte des friedvollen Kriegers. Das vierte Tor handelt von dem richtigen Umgang mit Geld. Geld ist weder ein Gott noch eine satanische Macht, sondern ganz einfach eine Form von Energie. Genau wie Liebe oder Angst kann es dir dienen oder eine Fessel für dich sein, je nachdem, wie du damit umgehst. Wenn du dir über deine Ziele klar wirst und deine Talente und Fähigkeiten richtig einsetzt, kannst du eine Menge Geld verdienen und dabei gleichzeitig auch noch tun, was dir Freude macht und der höchsten Berufung deiner Seele folgen. Wenn du gut und weise mit Geld umgehst, wirst du deinen materiellen und spirituellen Reichtum mit der ganzen Welt teilen können. Materielles Auskommen, eine spirituelle Übung. Ein Zitat von Tom Robbins: Es liegt eine gewisse buddhistische Ruhe darin, Geld auf der Bank zu haben. Und nun zur Landkarte vom Fluss des Geldes. Nun, da du die Pfeile des Selbstwertgefühls, der Willenskraft und Energie im Köcher hast, bist du viel besser auf die schwierige Aufgabe vorbereitet, richtig mit deinem Geld umzugehen. Wenn du ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl besitzt, wird automatisch auch dein Vermögen wachsen. Selbstdisziplin gibt dir die Kraft, um die Prinzipien anzuwenden, die ich in diesem Kapitel beschreiben werde. Und wenn die Energie in deinem Körper frei und ungehindert strömen kann, wird sich auch der Fluss des Geldes in deinem Leben verstärken. Dass du den Kapitel über die ersten drei Tore gelesen hast, bedeutet natürlich noch lange nicht, dass du diese drei Bereiche in deinem täglichen Leben auch tatsächlich schon gemeistert hast. Aber es ist zumindest ein Anfang, ein Fundament, eine Orientierungshilfe. Ehe du weiterschreitest, wollen wir erst einmal klären, was Geld eigentlich bedeutet. Für deine persönliche Weiterentwicklung ist Geld viel mehr als nur ein Tauschobjekt oder das Barvermögen, das dir momentan zur Verfügung steht. In deiner Beziehung zum Geld spiegelt sich vieles wider. Was für eine Beziehung du zu Energie, zum Geist und zum Dienst an der Menschheit hast, inwieweit du ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft bist, wie offen du für Fülle und Vergnügen bist und welche Einstellung du zur Realität hast. Auch die Qualität deiner Beziehungen zu anderen Menschen, deine Fähigkeit zu empfangen und zu geben, lässt sich an deinen finanziellen Verhältnissen ablesen. Geld steht für die verschiedensten Dinge: Überleben, Sicherheit, ein Dach über dem Kopf, Essen, Familie, deinen Lebensunterhalt. Du siehst, die Sache ist viel komplizierter als einfach nur deine Kontoauszüge zu überprüfen. Wenn das spirituelle Leben hier unten auf der Erde beginnt, ist Geld das Fundament, auf dem wir aufbauen. Shiva Puri Baba, ein indischer Heiliger und Yogi, der sich im Alter von über 100 Jahren auf eine Pilgerschaft rund um die Welt begab, wurde einmal gefragt, wie man am besten ein spirituelles Leben beginnt. Baue dir erst einmal ein solides Fundament auf, riet er. Kümmere dich um deine Finanzen. Shiva Puri Baba hatte sich in jüngeren Jahren durch harte Arbeit und ein einfaches, bescheidenes Leben einen kleinen Beutel Edelsteine erworben, von denen er jetzt immer wieder einen verkaufte, wenn er Geld brauchte. Geld spielt in deinem täglichen Leben eine wichtige Rolle. Pam, eine Bekannte von mir, die eine der ersten Versionen dieses Manuskripts zu lesen bekam, meinte, eigentlich müsse das Kapitel über den richtigen Umgang mit Geld erst später kommen. Geld kann doch nicht wichtiger sein, als deinen Geist zu bezähmen oder deinen Ängsten ins Auge zu sehen oder irgendeines der anderen Tore. Dann warf sie plötzlich einen Blick auf ihre Armbanduhr. Oh je, schon so spät, rief sie, die Bank schließt in 10 Minuten. Im Laufschritt machte Pam sich auf den Weg zur Bank und da fragte sie sich, warum Geld eigentlich so wichtig ist. Trotzdem war ihre Frage sinnvoll. Sehr sinnvoll. Und deshalb möchte ich sie an dieser Stelle beantworten. Alle Tore sind gleich wichtig, obwohl manche Tore manchen Menschen in bestimmten Lebenssituationen vielleicht besonders relevant und andere weniger bedeutsam erscheinen werden. Doch genau wie ein kleines Kind zunächst einmal zu krabbeln anfängt, ehe es laufen lernt und erst das Alphabet lernen muss, bevor es schreiben oder lesen kann, bereitet jedes Tor dich auf die jeweils nächsten vor. Wie Pam mir später erzählte, wurde ihr auf dem Weg zur Bank plötzlich klar, wie viel von ihrer Zeit, ihren Gedanken und ihrer Aufmerksamkeit sich ums Geld drehte. Darum, die Rechnungen zu bezahlen, ihre monatlichen Kontoauszüge zu überprüfen und mit ihrem Mann darüber zu diskutieren, wie viel es kosten würde, das Haus zu vergrößern, um ihre wachsende Familie unterzubringen. Nach ihrem Besuch bei der Bank ging sie einkaufen. Dann schaute sie auf einen Sprung im Möbelgeschäft vorbei, um sich über die Preise für ein neues Bett für eines ihrer Kinder zu informieren. Lauter Aktivitäten, die mit Geld zu tun hatten. Genau wie Pam haben die meisten Menschen irgendwelche Geldprobleme. Sie wollen entweder mehr verdienen oder mit weniger auskommen und lernen, ein einfaches, geruhsames, spirituelles Leben zu führen. Arme Menschen sind vielleicht gezwungen, viel über Geld nachzudenken, denn bei ihnen geht es ums Essen, um ein Dach über den Kopf, um Existenz und Überleben. Auch reiche Menschen denken oft über finanzielle Dinge nach. Bei ihnen stehen Status, Reisen, Freiheit, Einfluss und die verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage oder des Geldausgebens im Vordergrund. Doch beim richtigen Umgang mit Geld geht es im Grunde nicht um Reichtum oder Armut, sondern darum, seine finanzielle Existenz zu sichern und sein Auskommen zu haben. Es geht um einen gleichmäßigen Strom finanzieller Energie in deinem Leben. Diese Art des Umgangs mit Geld befreit dich von Überlebensproblemen so, dass Geldsorgen dein Denken und deine Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr in Anspruch nehmen. Sobald Geld hereinkommt, gibst du es einfach dort aus, wo es gebraucht wird und wo es den meisten Nutzen bringt. Du bezahlst deine Rechnungen gern, denn du weißt, dass du mit deinem Geld andere Menschen unterstützt, die dir wiederum wertvolle Dienste leisten. Wenn etwas kaputt geht, lässt du es reparieren und schreibst einen Scheck aus, ohne weiter darüber nachzudenken. Du kennst keine Zeiten des Mangels mehr und deshalb kann deine Aufmerksamkeit zu höheren Ebenen des Bewusstseins und der Erfahrung emporsteigen. Nun ein Zitat von James Baldwin. Und er stellte fest, dass es mit dem Geld genauso ist wie mit dem Sex. Wenn man es nicht hat, denkt man ständig daran. Aber wenn man es dann bekommt, denkt man plötzlich an ganz andere Dinge. Der richtige Umgang mit Geld beginnt damit, dass du dir über die negativen Denk- und Verhaltensprogramme und Ansichten klar wirst, die dich innerlich einschränken. Als nächstes wirst du dich mit verschiedenen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, was für eine unterbewusste Einstellung du zu Geld hast, wie deine Anschauung und deine Sichtweise sich plötzlich ändern können, Geld als Energie, Geld und Spiritualität im östlichen und westlichen Kulturkreis, die wichtigsten Geheimnisse des beruflichen Erfolges und 5 einfache Prinzipien, die man beherzigen muss, um immer mit seinem Geld auszukommen. So, die nächste Überschrift lautet: Befreie dich von Vorurteilen und negativen Denk- und Verhaltensprogrammen. Spirituelle Erleuchtung geht zwangsläufig mit einer Bewusstseinserweiterung einher. Wir lassen das Licht der Erkenntnis in unseren Körper, unseren Geist und unsere Emotionen hineinströmen. Unsere stillschweigenden, unterbewussten Anschauungen sind ein wahres Minenfeld widersprüchlicher Ideen, Wünsche und Abneigungen, vor allem wenn es um den Zusammenhang zwischen Geld und spirituellem Leben geht. Bewusst wünschst du dir vielleicht, deinen Besitz zu vermehren, doch deine unterschwelligen Anschauungen können dir dabei im Weg stehen. Deshalb wirst du auch nur in dem Maße von den Informationen in diesem Kapitel profitieren, wie du solche widersprüchlichen Gefühle und selbstzerstörerischen inneren Einstellungen bereits überwunden hast. Der Sinn dieses Tores besteht, genau wie der Sinn aller anderen Tore, darin, solche unbewussten Anschauungen ins Bewusstsein zu heben, damit sie keine Macht mehr über dich haben. Nun kommt ein Test. Test: Deine innere Einstellung zum Geld. Der folgende Test soll dir helfen, eine Bestandsaufnahme zu machen und dir über deine momentanen finanziellen Verhältnisse und deine Einstellung zum Geld klar zu werden. Er gibt dir Gelegenheit zur Selbsterforschung. Es geht los. Frage Nummer 1. Nehmen Geldfragen immer wieder deine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch? Nächste Frage. Wie viel Zeit und Energie musst du investieren, um deine Einkünfte und Ausgaben in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen? Glaubst du, dass Geld dich glücklich macht? Glaubst du, dass Geld dich unglücklich macht? Wie viel Geld würdest du pro Jahr gern verdienen? Warum nicht mehr? Hast du das Gefühl, dass es dir schwerfällt, zu Geld zu kommen? Und wenn du Geld hast, verspürst du dann einen unwiderstehlichen Drang, es gleich wieder auszugeben? Ist dein Leben ein ständiges Hin und Her zwischen Überfluss und extremem Geldmangel? Was für eine Einstellung hast du zu reichen Leuten? Was für eine Einstellung hast du zu reichen spirituellen Lehrern? Glaubst du, dass es dich in deinem spirituellen Leben behindern würde, nach Reichtum zu streben oder viel Geld zu besitzen? Worüber denkst du häufiger nach, über Geld oder über Liebe? Neigst du dazu, mehr Geld auszugeben, als du verdienst? Hast du Schulden? Falls du Schulden haben solltest, liegt es daran, dass du zu wenig einnimmst oder dass du zu viel ausgibst. Stimmt es, dass man die besten Dinge im Leben umsonst bekommt? Genau wie bei allen anderen Tests in diesem Buch gibt es auch hier keine richtigen oder falschen Antworten. Der Text will dir nur eine Chance bieten, dir deine Einstellung zum Geld bewusst zu machen, vor allem zum Thema Geld und Spiritualität. Eine andere direkte und praktische Methode, dir über deine Prioritäten und Wertvorstellungen klar zu werden, besteht darin, einmal deine Kontobewegungen und monatlichen Kreditkartenabrechnungen des letzten Jahres zu studieren. Darin spiegeln sich klar, deutlich und ganz objektiv deine Prioritäten, Bedürfnisse, Wertvorstellungen und Gewohnheiten im Umgang mit Geld wider. Und es wird ein aufschlussreiches Bild deines ganzen Lebens vor deinen Augen entstehen. Deine Einstellung zum Geld ist der Schlüsselfaktor dafür, inwieweit du in gesicherten finanziellen Verhältnissen lebst. Sie ist viel wichtiger als deine Ausbildung, deine Begabung oder die beruflichen Chancen, die sich dir bieten. Es gibt unzählige begabte Menschen, die eine gute Ausbildung genossen haben und trotzdem in Armut leben. Bewusst suchen sie zwar nach finanzieller Unterstützung, doch unbewusst gehen sie ihr aus dem Weg. Andererseits gibt es ebenso viele Menschen mit weniger guter Berufsausbildung, die eine magnetische Anziehungskraft auf Geld zu haben scheinen. Das Paradoxe an einer negativen Einstellung zum Geld ist, dass wir sie uns nicht ausgesucht haben. Sie wurde uns durch religiöse und kulturelle Wertvorstellungen und die Bildersprache der Menschen, der Medien, in Filmen und Büchern eingeimpft. Lauter Bilder und Werturteile, die um das Verhältnis zwischen Geld und Spiritualität kreisen. Klischeevorstellungen von einem spirituellen Leben. Wahrscheinlich wird es dir nicht schwerfallen, Bilder von reinen, heiligen Menschen vor deinem inneren Auge heraufzubeschwören. Mönche mit Bettelschalen, indische Asketen und Nonnen und Priester aller religiösen Traditionen, die dem Geld entsagt haben, um ein spirituelles Leben frei von allen weltlichen Ablenkungen zu führen. Auch das Bild von Jesus, wie er die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieb und die vielen Sprüche, in denen Geld als Wurzel allen Übels hingestellt wird und reiche Menschen es schwer haben, in den Himmel zu kommen, sind dir sicherlich vertraut. Solche Bilder und Ideen tragen zur Entstehung von Klischeevorstellungen bei, in denen Armut mit Spiritualität gleichgesetzt wird. Ein Zitat von Joe Louis: Eigentlich mag ich Geld nicht, aber es beruhigt meine Nerven. Der richtige Umgang mit Geld beginnt damit, dass du dir all deine widersprüchlichen Gefühle, Schuldkomplexe oder negativen Einstellungen im Hinblick auf Geld und auf jene Menschen bewusst machst, die Geld in Hülle und Fülle besitzen. Wenn du freiwillige Armut mit Bescheidenheit, Güte und Spiritualität in Verbindung bringst, was assoziierst du dann mit Reichtum? Es lohnt sich einmal über diese Frage nachzudenken, denn deine Ansichten über Geld haben großen Einfluss auf deinen Erfolg beim Gelderwerb. Die Medien prägen das Weltbild der großen Masse. Seit Jahrhunderten werden in der Literatur, im Theater und neuerdings auch im Film die Reichen als Bösewichte und die Armen als Helden des Alltagslebens dargestellt, als sei Reichtum eine Sünde und Armut eine Tugend. Denke nur einmal an die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, A Christmas Carol, wo dem Unglück des sparsamen, fleißigen, aber humorlosen Ebenezer Scrooge das positive Beispiel der armen, aber liebevollen und glücklichen Familie Cratchit entgegengehalten wird. Oder an George Bailey, den ewig armen, am Hungertuch nagenden Familienvater in It's a Wonderful Life, der Aufopferung, Pflichtbewusstsein und Liebe repräsentiert, während der reiche Mr. Potter, dem eine Bank und der größte Teil der Stadt gehören, der Inbegriff von Habgier und Schlechtigkeit ist. Natürlich kommen in Filmen und in der Literatur auch gute, fleißige, großzügige und rechtschaffen reiche Menschen vor, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Durch diese typischen Motive der populären Unterhaltungskultur, in denen Armut mit einem spirituellen Leben gleichgesetzt wird, ist ein Weltbild entstanden, das geradezu hypnotische Suggestionskraft besitzt und das wir nie einer kritischen Prüfung unterzogen haben. Wenn wir uns solche unterschwelligen Vorstellungen bewusst machen, ist das schon der erste Schritt zu ihrer Beseitigung. Wenn du weißt, dass du eine negative Einstellung zu Geld hast, kannst du dich damit auseinandersetzen und sie aufgeben, falls du das möchtest. Bei unbewussten stillschweigenden Ansichten und Überzeugungen hast du diese Möglichkeit nicht. Darum, mache dir deine innere Einstellung zum Geld bewusst. Ich habe im Lauf meines Lebens auch schon häufiger Probleme mit finanziellen Dingen gehabt und musste eine tiefe Abneigung gegen Geld, viele Ängste und negative Einstellungen zum Thema Reichtum überwinden. Als ich vor ein paar Jahren vor dem Fernseher saß und mich wieder einmal durch sämtliche Programme zappte, fesselte die Sendung »Das Leben der Reichen und Berühmten«, diesmal mit Barbara Streisand, meine Aufmerksamkeit. Mrs. Streisand war so liebenswürdig, den Fernsehzuschauern ihr Haus zu zeigen. In einem Zimmer blieb sie stehen und wies auf einen sehr dicken, extra für sie angefertigten Wollteppich mit kunstvollem Muster, der so groß war, dass er den ganzen Fußboden meines Hauses bedeckt hätte. Und wahrscheinlich hatte er auch genauso viel gekostet. Sie hob den Teppich an einer Ecke an, um den Marmorboden darunter zu zeigen. Er hatte genau das gleiche Muster wie der Teppich, damit sie auch dann das prachtvolle Design genießen konnte, wenn der Teppich gerade in der Reinigung war. Ich empfand diese Zurschaustellung von Reichtum damals als protzig und abstoßend. In gerechtem Zorn rechnete ich mir aus, wie viele Menschen von dem Geld, das allein dieser Marmorboden gekostet hatte, ein Jahr lang hätten satt werden können. Zu diesem Zeitpunkt waren meine eigenen negativen Assoziationen, meine Voreingenommenheit und meine naiven Werturteile mir gar nicht bewusst. Eigentlich hätte ich mich gleich vom Fernseher abwenden und mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern können, doch in einem Augenblick der Selbstanalyse wurde mir klar, dass ich Barbara Streisand ja eigentlich gar nicht kannte. Das Einzige, was ich mir mit Sicherheit von ihr wusste, war, dass sie sich ihr Geld durch jahrelange harte Arbeit, Begabung und Kreativität erworben hatte. Später erfuhr ich, dass sie in einem einzigen Jahr mehr Geld für wohltätige Zwecke gesammelt und gespendet hatte, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Mir wurde auch noch etwas anderes klar. Wenn ich so eine negative Einstellung zu dieser Frau hatte, nur weil sie viel Geld besaß, würde ich in meinem Leben sicherlich nicht viel Geld anziehen. Tatsächlich arbeitete ich damals in zwei Berufen gleichzeitig, um meine Familie zu ernähren, und das zu einem Stundenlohn von ungefähr $7. Ich musste 11 Stunden am Tag arbeiten, um gerade so über die Runden zu kommen, und geriet immer tiefer in Schulden, ohne auch nur einen Lichtschimmer der Hoffnung am Horizont zu erkennen. An jenem Abend, als ich meinen eigenen Wertvorstellungen schonungslos ins Auge sah und begriff, dass ich mir meine Hindernisse im Leben selbst erschaffen hatte, öffnete sich eine Tür in meinem Inneren. Mit dem Ziel, ein Auskommen und gesicherte finanzielle Verhältnisse für meine Familie zu schaffen und dem Traum eines Tages, eine philanthropische Stiftung ins Leben zu rufen, konzentrierte ich mich von nun an mit aller Kraft darauf, Geld zu verdienen, eine befriedigende Arbeit zu finden und anderen Menschen dadurch wertvolle Dienste zu leisten. Um in dieser Welt leben zu können, musst du Geld verdienen, es sei denn, du bist so reich, dass du es nicht nötig hast oder wirst von anderen Menschen finanziell unterstützt. Deine Bedürfnisse hängen von den Entscheidungen ab, die du in deinem Leben triffst, zum Beispiel, wo du wohnen möchtest und ob du alleinstehend bist oder deine Familie ernähren musst. Manche Menschen entscheiden sich für ein Leben, das ein höheres Einkommen erfordert, andere leben in selbstgewählter Einfachheit. Ein sehr weiser und mutiger Mann, der Millionen von Menschen in Indien und auf der ganzen Welt inspiriert hat und häufig mit freiwilliger Armut und einem einfachen Leben in Verbindung gebracht wird, war Mahatma Gandhi. Oft wird sein Ratschlag zitiert, man solle ein einfaches Leben führen, um anderen Menschen einfach das Überleben zu ermöglichen. Dieses rührselige Zitat ist viel bekannter als eine andere Bemerkung, die einem reichen Industriellen zugeschrieben wird, der Gandhis gute Sache unterstützt. Gandhis Einfachheit hat mich ein Vermögen gekostet. Der richtige Umgang mit Geld ist kein Wunderwerk und auch keine Hexerei. Du musst dich nur ehrlich mit den Ansichten, Wertvorstellungen und inneren Hindernissen auseinandersetzen, die vielleicht zwischen dir und deinem finanziellen Auskommen oder der Fülle stehen. Ein paar Betrachtungen über Geld. Dieses Tor führt jetzt durch einen langen Tunnel. Der Tunnel sieht aus wie eine verborgene Mine oder ein Minenfeld, wo in allen Ritzen und Spalten unregelmäßig geformte, facettenreiche Edelsteine funkeln. Geld aus den verschiedensten Perspektiven betrachtet. Aber pass auf, wo du hintrittst, sonst kann es gefährlich werden. So, Geld und Selbstwertgefühl. Ehe du deinen Chef um eine Gehaltserhöhung bittest, ehe ein potenzieller Kunde dich fragt, wie viel kosten ihre Dienstleistungen, solltest du dir erst einmal selbst die Frage stellen, wie viel ist meine Zeit, meine Dienstleistung, meine Begabung wert? Und du solltest eine eindeutige, realistische Antwort darauf finden, in der sich die Marktsituation ebenso widerspiegelt wie eine klare Einschätzung deines eigenen Werts, deiner Begabung und Energie. Je mehr deine Handlungen einem Gefühl inneren Werts entsprechen, umso mehr Geschenke wirst du von der Welt empfangen und akzeptieren. Du hast dann einfach eine größere Anziehungskraft, nicht nur auf Geld, sondern auch auf Freundschaft, Liebe und Aufmerksamkeit. Sobald dir bewusst wird, dass du vorher alles getan hast, um solche Geschenke von dir fernzuhalten, rollst du dort, wo vorher ein Schild mit der Aufschrift »Bin gerade nicht zu Hause« hing, einen roten Teppich aus. Du entwickelst eine innere Bereitschaft, alle Formen von Reichtum und Respekt zu akzeptieren und dich dafür anzustrengen, was noch viel wichtiger ist. Du bist gewillt, dieses Glück dann auch zu genießen. Und da die Menschen in ihrem Unterbewusstsein durch Körpersprache und andere noch nicht völlig erforschte subtile Hinweise miteinander kommunizieren, werden deine Mitmenschen dich nun auf ganz neue Art und Weise zu unterstützen beginnen, denn du sendest ihnen jetzt Botschaften wie: Ja, ruf mich an, ich habe gerade eine Glückssträhne, und nicht mehr: Ich glaube nicht, dass ich das kann. Sobald du besser mit deinem Geld umgehen kannst, wirst du auch dein ganzes Leben besser im Griff haben. Ein Zitat von Oscar Wilde: Es ist besser, ein regelmäßiges Einkommen zu haben, als ein faszinierender Mensch zu sein. Geld zwingt dich zur Auseinandersetzung mit deinem Selbstwertgefühl. Es erfordert Mut, nur solche Kunden zu akzeptieren, die deine Dienste auch wirklich zu schätzen wissen und einen fairen, aber hohen Preis für deine Arbeitszeit zu fordern. Denn insgeheim hast du natürlich immer Angst, dass die anderen Nein dazu sagen könnten. Natürlich muss der Preis realistisch sein und der Marktlage entsprechen. Doch in jeder Branche verlangen die Menschen unterschiedlich hohe Preise für ihre Dienstleistungen. Verlange nicht weniger, gib lieber mehr. Ich habe mich in meinen Seminaren und Trainingsprogrammen stets bemüht, den Teilnehmern mehr zu bieten, als dem Preis entsprach, den sie dafür bezahlt hatten. Wenn du danach strebst, die Obergrenze, Qualität, anzuheben, statt die untere Grenze, den Preis, zu senken, gewinnen alle etwas dabei. Wenn du dagegen sehr wenig Geld verlangst, aber eben auch nur entsprechend wenig dafür bietest, können alle nur verlieren. Erhöhe einfach dein Energieniveau. Fordere einen Preis, der den anderen signalisiert: Ich bin überzeugt von dem, was ich zu bieten habe. Wenn nicht einmal du davon überzeugt bist, warum sollten die anderen es dann tun? Larry, der Inhaber eines kleinen Steuerberatungsbüros, verlangte früher ein relativ niedriges Honorar für seine Arbeit, um konkurrenzfähig zu bleiben, wie er sagte. Damit lockte er tatsächlich die Sorte von Kunden an, die auf Billigangebote aus waren. Doch im Vertrauen erzählte er mir, dass sich trotzdem viele über die Höhe seiner Rechnungen beklagten. Eines Tages verglich er seine Rechnungen mit den Honorarsätzen anderer Steuerberater in seiner Gegend und hob den Preis für seine Leistungen daraufhin so weit an, dass er jetzt im mittleren bis oberen Bereich liegt. Gleichzeitig verbesserte er seinen Service, bezog schönere Räume ganz in der Nähe seines früheren Büros, tapezierte sie neu und stellte noch einen Mitarbeiter ein. Seitdem hat er fast die Hälfte seiner Kunden verloren, und zwar fast alle diejenigen, die sich zuvor über seine Rechnungen beklagt hatten. Doch innerhalb eines Jahres waren an die Stelle dieser undankbaren Kunden Klienten getreten, die es zu schätzen wissen, wenn jemand von der Qualität seiner Arbeit überzeugt ist. Inzwischen hat Larry doppelt so viele Klienten, und zwar ganz andere, und er bekommt nur noch selten Klagen über die Höhe seiner Honorarforderungen zu hören. Also, fordere nicht weniger, gib lieber mehr. Hüte dich vor dem Gedanken, ich will nicht so viel Geld verlangen, dass Menschen mit begrenzten Mitteln sich meine Dienste nicht mehr leisten können. Fordere lieber einen so hohen Preis, dass du es dir leisten kannst, deine Dienste für bedürftige Menschen besonders billig zu machen, falls du das möchtest. Während der 15 Jahre, in denen ich mein Muttraining veranstaltete, verlangte ich so hohe Seminargebühren, dass sich nur charakterfeste, dynamische Menschen aus allen sozialen Schichten und Berufen von meinem Trainingsprogramm angezogen fühlten. Diejenigen, die nicht hundertprozentig engagiert waren und sowieso nur aus vager Neugier gekommen waren, schreckte der Preis ab. Ein junger Mann sparte 3 Jahre lang jeden Tag $1, nur um an meinem Seminar teilnehmen zu können. Geld ist eine Form von Energie. Ich kann mein Auto mit Hilfe meiner eigenen physischen Energie reparieren oder aber etwas Geld oder ein Stück Plastik aus meiner Brieftasche nehmen und diese Energie einsetzen, damit die Arbeit getan wird. Mit Geld kann man sich den Rasen mähen und das Haus putzen lassen. Es kann Weihnachtsgeschenke herbeizaubern, Studiengebühren bezahlen oder für die Kinder in Afrika und überall auf der Welt etwas zu essen beschaffen. Und es kann auch ein stabiles Fundament sein, von dem aus du dich in höhere spirituelle Bereiche emporschwingen und versuchen kannst, im Geist der Kreativität und des Dienstes an anderen Menschen etwas auf dieser Welt zu bewirken. Doch mit dem Geld ist es wie mit jeder anderen Form von Energie. Es muss in Bewegung bleiben, muss in die richtigen Kanäle gelenkt werden. Wie alle Energieformen ist Geld in moralischer Hinsicht neutral. Es kann sowohl den höchsten als auch den niedrigsten Zwecken dienen. Dem Geld ist es gleichgültig, wer es besitzt, es hat keine Vorurteile. Als Energie verstärkt Geld lediglich das, was du bist. Mit Schuldgefühlen hilfst du niemandem. Manche reichen Leute bekommen Schuldgefühle, wenn sie an all die vielen Menschen denken, die unterhalb des Existenzminimums leben. Aber halte dir einmal vor Augen, dass Geld nichts anderes ist als Energie. Hast du etwa auch Schuldgefühle, weil du mehr Energie besitzt als dein Nachbar? Bist du deshalb ein schlechter Mensch? Es ist sehr löblich, Mitleid mit jenen Menschen zu haben, denen es nicht so gut geht. Aber hat es einen Sinn, so lange zu hungern, bis alle anderen Menschen auf der Welt genug zu essen haben? Hilft es deinen Mitmenschen, wenn du arm bleibst? Leiden ist ein Grundbestandteil des Lebens. Selbst wenn wir eines Tages in der Lage sein sollten, dem Hunger auf der Welt ein Ende zu bereiten, wird es doch immer Menschen geben, die aus den verschiedensten Gründen ärmer sind als andere. Wenn du erst einmal dafür sorgst, dass du selbst genug hast, kannst du deinen Mitmenschen viel besser helfen und eine Quelle des Lichts auf dieser Welt sein. Wenn du eine Rechnung bezahlst, unterstützt du damit die hart arbeitenden Angestellten der betreffenden Branche. Wenn du einen Gärtner oder Babysitter entlohnst oder einem Kellner im Restaurant ein großzügiges Trinkgeld gibst, schenkst du anderen Menschen Unterstützung, Vertrauen und Anerkennung. Die östliche Lösung. Flucht aus der materiellen Welt. Die westliche Lösung für das Problem des Umgangs mit Geld besteht darin, ihm nachzujagen. Die östliche Lösung liegt darin, ihm aus dem Weg zu gehen. Frustriert über die rein materiellen Motive des westlichen Lebens wenden manche Menschen sich den spirituellen Philosophien und Praktiken des Ostens zu. Sie missverstehen die Idee, sich von allen Bindungen zu lösen, als Aufruf, sämtliche irdischen Güter zu verschenken. Aber in Wirklichkeit ist diese innere Loslösung eine viel schwierigere Aufgabe, als sich einfach nur aller äußeren Besitztümer zu entledigen. Sie bedeutet nämlich, seine inneren Besitztümer, Vorlieben und Anschauungen aufzugeben. Eine solche innere Distanz lässt einen die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, in der richtigen Perspektive. Alles aufzugeben heißt noch lange nicht, alles zu verschenken. Es bedeutet vielmehr, ein ganz normales, einfaches, zweckmäßiges Leben zu führen, ohne irgendwelche Dinge zu begehren oder sich an irgendetwas zu klammern. Geld und die Gestaltung unseres Lebens. Die meisten Menschen wachsen auf, finden eine Arbeit, geben ihr Geld eine Zeit lang für sich selbst aus, vielleicht sparen oder investieren sie auch ein bisschen und dann ziehen sie mit einem Partner zusammen, gründen einen Haushalt und zahlen Miete oder sie kaufen sich ein Haus oder eine Wohnung, die sie dann in monatlichen Raten abzahlen. Je nach unseren Entscheidungen und Prioritäten werden unsere Bedürfnisse im Laufe der Jahre größer oder kleiner. Sollen wir heiraten, Kinder haben, uns neue oder lieber gebrauchte Kleidungsstücke kaufen, in einem Vorort wohnen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, unsere Kinder auf eine öffentliche oder eine private Schule schicken? Wenn du gerade genug verdienst, um finanziell über die Runden zu kommen, stehen dir nur relativ wenige Möglichkeiten offen. Je mehr du verdienst, umso mehr Alternativen hast du. Und die Entscheidungen, die du triffst, werden deine finanzielle Gegenwart und Zukunft in viel stärkerem Maße mitbestimmen als die Höhe deines Einkommens. Wenn deine Lebensentscheidungen dazu führen, dass du weniger ausgibst als einnimmst und vielleicht sogar noch regelmäßig ein bisschen Geld auf die hohe Kante legst, bist du auf dem besten Weg, eines der wichtigsten Prinzipien im richtigen Umgang mit Geld zu meistern. Gib weniger aus, als du verdienst, verdiene mehr, als du ausgibst. Beobachte einstweilen genau, welche Entscheidungen du triffst. Zitat von Lukrez: Der größte Reichtum des Menschen besteht darin, mit einem kleinen bisschen auszukommen und damit zufrieden zu sein. Denn an einem kleinen bisschen fehlt es einem nie. Je mehr Geld man verdient, umso mehr scheint man auch zu brauchen. Menschen gewöhnen sich sehr rasch an einen höheren Service- und Lebensstandard. Die Umstellung von 3- und 4- oder 5-Sterne-Hotels wird dir nicht schwer fallen. Aus einem Ruderboot wird schnell ein Motorboot oder eine Yacht. Wünsche kennen keine Grenzen. Die Steigerungsmöglichkeiten sind unendlich. Was man mit Geld nicht kaufen kann. Sicherheit kannst du dir mit Geld nicht erkaufen, denn sie ist ein psychischer Zustand. Für manche Menschen bedeutet Sicherheit, genug zu essen zu haben, Kleidung und ein Dach über dem Kopf zu besitzen oder einen Menschen, der sie liebt. Andere brauchen Millionen von Dollars auf steuerfreien Konten überall auf der Welt, um sich sicher zu fühlen. Auch Liebe und Glück kann man mit Geld nicht kaufen. Bei einer telefonischen Umfrage wurden 275 Personen in der Gegend der San Francisco Bay gefragt, ob sie ihrer Überzeugung nach viel glücklicher wären, wenn sie 1 Million Dollar besäßen. 76% der Befragten antworteten, ja, auf jeden Fall. Dann fragte das Meinungsforschungsinstitut 10 Millionäre. Hat ihre 1 Million Dollar sie zu einem glücklicheren Menschen gemacht? Alle 10 antworteten ausnahmslos, nein. Die besten Dinge im Leben, der Sonnenschein am Morgen und der Mondschein in der Nacht, kosten nichts. Und Geld ist noch lange keine Garantie für Glück. Doch finanzieller Reichtum bringt schon ein paar praktische Vorteile mit sich, zum Beispiel Schlaf. Nur wenige wohlhabende Menschen liegen bis spät in die Nacht hinein wach und machen sich Sorgen darüber, dass sie zu viel Geld haben. Außerdem kann man sich mit Geld auch Raum, Ruhe und Ungestörtheit erkaufen. Auch reiche Leute haben ihre Probleme, aber diese Probleme haben weniger mit dem Überleben zu tun. Natürlich gibt es sicherlich auch ein paar todtraurige, reiche und ein paar überglückliche, arme Menschen. Doch alles in allem ist es doch ein Vorteil, wenn man gut mit Geld umgehen kann. wie man sich seinen Lebensunterhalt verdient. Beruf als Berufung. Die meisten Menschen sind darauf angewiesen, sich ihr Geld selbst zu verdienen. Da ist es doch eigentlich naheliegend, eine berufliche Tätigkeit zu wählen, die einen interessiert, bei der man seine Begabung und Fähigkeiten einsetzen und andere Menschen gleichzeitig auch noch einen deutlich erkennbaren Dienst erweisen kann. Das können die unterschiedlichsten Tätigkeiten sein, von den hochbezahlten Stressberufen bis hin zur Teilzeitarbeit, die pro Stunde entlohnt wird. Es kann auch die außerordentlich wichtige Aufgabe sein, Kinder großzuziehen und zu versorgen. Folge den Bedürfnissen deiner Seele. Löse dich von der Illusion, dass bestimmte Berufe von Natur aus besser sind als andere. Ein Job oder Beruf können höchstens besser oder schlechter für dich sein, je nach deinem Geschmack und deinen Wertvorstellungen. Es gibt in allen Branchen Menschen, die mit ihrer Arbeit glücklich sind und andere, die unzufrieden sind. Wichtig ist nur, dass du eine Arbeit findest, die deinen Wertvorstellungen entspricht und bei der du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Einer der größten Freuden des Lebens besteht darin, den Sinn zu entdecken, der in einer Arbeit liegt. Oder genauer gesagt, du entdeckst keinen Sinn in deiner Arbeit, sondern du gibst ihr einen Sinn. Wir lassen uns viel zu sehr von unserem Statusdenken und dem Vorbild berühmter Stars in die Irre leiten. In den östlichen Überlieferungen gibt es unzählige Geschichten von Meistern, die in einem Metzgerladen arbeiten, oder Zen-Buddhisten, die Bäcker waren. Ich selbst habe einmal einen sehr interessanten alten Tankwart kennengelernt, und vor vielen Jahrhunderten lebte doch auch einmal ein Mann, der Zimmermann war. Es kann einer der kreativsten Herausforderungen des Lebens sein, den Beruf zu finden oder zu erschaffen, der am besten zu dir passt. Oder aus deiner jetzigen beruflichen Tätigkeit das Beste zu machen. Nur relativ wenige Menschen wissen schon in jungen Jahren, was sie später einmal werden wollen. Bei den meisten ergibt sich das eher zufällig, so wie die Stürme des Schicksals uns einen bestimmten Ehepartner in die Arme wehen oder an einen bestimmten Ort verschlagen. Doch je besser du dich selbst, deine Interessen und Wertvorstellungen kennst, umso leichter wird es dir fallen, den Beruf zu finden, der wirklich den tiefsten Bedürfnissen deiner Seele entspricht. Psychologen, die in der Berufsberatung tätig sind, bieten Tests an, mit deren Hilfe du herausfinden kannst, welche berufliche Tätigkeit für dich richtig sein könnte. Natürlich kannst du auch entsprechende Bücher, beispielsweise Richard Bolles Ratgeber für Stellungssuchende, 1000 geniale Bewerbungstipps lesen. Doch vorerst nimm dir einmal ein paar Minuten Zeit, um eine Liste der 10 Dinge niederzuschreiben, die für dich am wichtigsten sind. Beispielsweise Gesundheit, Alleinsein, Kontakt mit anderen Menschen, finanzieller oder spiritueller Gewinn, der Ort, wo du leben willst. Nummeriere sie in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit und orientiere dich an dieser Liste, wenn du eine Stellung suchst oder den Beruf wechseln möchtest. Grundsätzlich sollte das Ziel des Lebens nicht darin bestehen, reich zu werden, sondern die Welt zu bereichern. Das Geheimnis einer befriedigenden Arbeit besteht darin, Qualität zu bieten, was immer du auch tust. Betrachte deine Arbeit als Weg zu spiritueller Weiterentwicklung. Nutze sie, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ihnen zu helfen und zu dienen. Mache aus deiner beruflichen Tätigkeit ein Opfer zum Wohl der Allgemeinheit. Zitat von William Shakespeare: Innere Befriedigung ist der beste Lohn, den es gibt. Was haben Trampolinspringen und berufliche Veränderung gemeinsam? Im Hinblick auf deine finanziellen Einkünfte wirst du Höhen und Tiefen erleben, genau wie beim Trampolinspringen. Du magst das für einen schlechten Scherz halten, doch in Wirklichkeit ist es ein sehr gutes Prinzip. Vielleicht bietet sich dir irgendwann einmal eine gute berufliche Gelegenheit, für die du allerdings vorübergehend auf einen Teil deines Einkommens verzichten musst. Wenn du dann nicht bereit bist, deinen Gürtel enger zu schnallen und dich mit einem einfacheren Leben zu begnügen, versäumst du vielleicht eine wichtige Chance. Bleibe flexibel, fixiere dich nicht auf einen bestimmten Lebensstandard oder Wohnort, auf deine jetzige Kaufkraft oder Lebensweise oder die Möglichkeiten, die dir im Augenblick offen stehen. Manchmal kann man sich nur zu einem höheren Niveau aufschwingen, wenn man bereit ist, sich eine Zeit lang mit etwas weniger zufrieden zu geben. Hin und wieder muss man im Leben ein paar Schritte zurückgehen, um Anlauf zu nehmen. Wenn du nicht den idealen Beruf findest, erfinde einfach einen neuen. Ich erzähle immer wieder gern die wahre Geschichte von Ron Kaufman, einem Freund von mir, der leidenschaftlich gern Frisbee spielte und für den es nichts Schöneres gab, als die bunten Plastikscheiben durch die Luft fliegen zu sehen. Aber leider war er schon 35 Jahre alt und seine Eltern ermahnten ihn, doch endlich erwachsen zu werden und sich einen richtigen Beruf zu suchen. Neben dem Frisbee-Spiel hatte Ron auch noch eine höhere Vision. Er wollte gern etwas für den Weltfrieden tun. Eines Tages kam er auf die Idee, seine beiden größten Leidenschaften miteinander zu kombinieren. Er nahm mit der Firma Wham-O Kontakt auf und fragte, ob sie für ihn einen Flug in die ehemalige Sowjetunion sponsern und ihm 500 Frisbee-Scheiben mit der Aufschrift Weltfrieden in englischer und russischer Sprache mitgeben würden. Das Unternehmen war einverstanden und Ron begann in ganz Russland Frisbee-Werbung zu betreiben, indem er den Menschen das Frisbee-Spielen beibrachte und Vorträge über den Frieden hielt. Schließlich gründete Ron selbst eine Firma, die solche Frisbee-Werbekampagnen in Russland veranstaltete. Bei dieser Gelegenheit lernte er auch seine jetzige Frau kennen. Ron tat das, was ihm Freude machte und diente dabei gleichzeitig seinen Mitmenschen. Sein Geschäft blühte und auch er selbst blühte immer mehr auf. Die Moral von dieser Geschichte ist ganz einfach. Wenn du keinen Beruf findest, der dich befriedigt, erfinde einfach einen neuen. Jene Menschen, die Geld nur als zusätzlichen Nutzen einer Tätigkeit empfinden, die sie um ihrer selbst willen ausüben und genießen, scheinen mit ihrem Leben am zufriedensten zu sein. Stelle dir einmal folgende Frage: Wenn ich so viel Geld hätte, dass ich bis ans Ende meiner Tage davon leben könnte, was würde ich dann mit meiner Zeit anfangen? Sobald du die Antwort darauf gefunden hast, suche dir nach Möglichkeiten eine Arbeit in diesem Bereich. Wenn du auch als reicher Mensch einen Teil deiner Zeit mit der gleichen Tätigkeit verbringen würdest, der du momentan nachgehst, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen, kannst du dich glücklich schätzen. Jede Arbeit, mit der du anderen Menschen irgendeinen Dienst erweist, ist von Natur aus sinnvoll. Sie braucht dich nicht unbedingt berühmt zu machen und muss auch keinem wohltätigen Zweck dienen oder direkt etwas mit heilenden Berufen oder spiritueller Lehre zu tun haben. Immer, wenn du anderen Menschen in irgendeiner Weise hilfst, ob du nun hinter der Theke eines Lebensmittelladens stehst, Autos baust, putzen gehst, Marktforschung betreibst, den Rasen mähst, etwas verkaufst oder Leute vor Gericht vertrittst, können deine Arbeit und deine Beziehungen zu den Menschen, die du dadurch kennenlernst, ein Lichtstrahl und ein Weg zu innerer Wandlung für dich sein. Mein Freund Lou war Börsenmakler und Versicherungsvertreter, aber so wie er seinen Beruf betrachtete, war das nur ein Vorwand, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen vielleicht gute Dienste zu leisten. Manchmal kam es zu einem Abschluss, manchmal auch nicht. Doch für Lou war das Gespräch immer nur dann ein voller Erfolg, wenn er mit seinem Kunden viel Spaß gehabt und sein Leben in irgendeiner Weise bereichert hatte. Vielleicht war er deshalb so erfolgreich. Gleichzeitig war er nämlich auch ein sehr guter Börsenmakler. Ein paar einfache Grundsätze, die dir helfen werden, immer mit deinem Geld auszukommen. In seinem Buch Walden beschreibt Henry David Thoreau, wie er es schaffte, nur 6 Wochen im Jahr zu arbeiten und trotzdem genug verdiente, um für den Rest des Jahres ein ruhiges, beschauliches Leben zu führen. Er lebte sparsam, baute sein Obst und Gemüse selbst an und zimmerte sich auf einem kleinen Grundstück in der Nähe eines Teichs eine Hütte aus Holz zusammen, das er selber gesammelt hatte. Dieses Experiment, das er 1 oder 2 Jahre lang durchhielt, ist sicherlich sehr bewundernswert, aber nicht jeder Mensch ist für ein solches Leben geschaffen. Vielleicht möchtest du Thoreau nicht zu den Ufern seines Teiches folgen, doch hier sind ein paar ganz einfache Prinzipien, denen du durchaus folgen kannst. Lebe nicht über deine Verhältnisse. Viele Menschen glauben, das Hauptproblem bestehe darin, wie man mehr Geld verdienen kann. Aber das stimmt nicht. Viel wichtiger ist es, wie wir unser Geld ausgeben. Denn mit unserem Einkommen wachsen auch unsere Wünsche und Lebenserhaltungskosten. Es ist alles eine Frage des Maßstabs. Es sind schon viele reiche Menschen hochverschuldet gestorben. Es ist nämlich sehr leicht, Geld auszugeben. Erschreckend viele Menschen legen kaum oder gar kein Geld für ihren Lebensabend zurück. Selbstdisziplin in finanziellen Dingen ist ein wichtiger Aspekt des richtigen Umgangs mit Geld. Die meisten wohlhabenden Menschen werden und bleiben nicht durch ein außergewöhnlich hohes Einkommen reich, sondern durch eine bescheidene Lebensweise und die Selbstdisziplin, weniger auszugeben, als sie einnehmen, und den Rest gut anzulegen. Laut Thomas Stanley, dem Autor des Buches The Millionaire Next Door, ist der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit mit Sparsamkeit gepflastert. Das Geheimnis des Erfolgs besteht darin, dass man seinen Konsum in vernünftigen Grenzen hält und sich beharrlich um stabile finanzielle Verhältnisse bemüht. Es muss nicht unbedingt immer die goldene Kreditkarte sein, und die meisten Millionäre fahren auch keinen Rolls Royce, sondern einen Ford. Andererseits kommen viele Menschen mit mittlerem Einkommen nie zu einem Vermögen, weil sie ihr Geld für Dinge ausgeben, die keinen besonderen Wert haben. Zum Beispiel für protzige Autos, extravagante Kleidung und teure Urlaubsreisen. Bezahle zuerst einmal dich selbst. Mache es dir zum eisernen Grundsatz, von deinen Einkünften zuerst einmal dich selbst zu bezahlen. Indem du bis zu deinem 70. Lebensjahr von jeder Mark, die du verdienst, 10 Pfennig auf die hohe Kante legst und bringe deinen Kindern bei, das Gleiche zu tun. Ehe du deine Rechnungen und Steuern bezahlst oder Geld für wohltätige Zwecke spendest, lege erst einmal diesen 10. Teil des Geldes beiseite, als habe er nie existiert, und lerne, mit dem Rest auszukommen, so viel oder so wenig das auch sein mag. Spare diese 10% als Notgroschen auf einem extra dafür eingerichteten Konto oder investiere sie in eine sehr sichere Geldanlage. Auf diese Weise werden die Zinsen und Zinseszinsen Jahr für Jahr und Tag aus Tag ein für dich arbeiten. Kümmere dich nicht um ausgeklügelte Investmentstrategien, es sei denn, du hast Geld zum Experimentieren übrig. In einem echten Notfall nimm dir ein paar Tage Zeit, um zu entscheiden, ob du wirklich auf deine Ersparnisse zurückgreifen musst. Aber hebe nie mehr als die Hälfte davon ab. Sobald du 65 oder 70 Jahre alt bist, kannst du damit tun, was du willst. Stelle ein Budget auf. Ob dein Einkommen nun aus einem regelmäßigen Monatsgehalt besteht, bei dem die Steuern vorher einbehalten werden, oder ob du selbstständig bist, eine der praktischsten Methoden im Umgang mit Geld besteht darin, ein Budget aufzustellen. Das heißt, genau festzulegen, wie viel Geld du für welchen Zweck ausgeben willst. Wenn du das Budget festgelegt hast, halte dich auch daran. Das ist zwar keine besonders neue oder gar revolutionäre Idee, aber offensichtlich setzen nur wenige Leute sie in die Praxis um, sonst würden nicht so viele Käufe auf Kredit getätigt werden. Wenn die Steuern von deinem Monatseinkommen nicht vorab einbehalten werden, dann teile deine Einkünfte jeden Tausender, den du verdienst, folgendermaßen ein. Lege zuerst einmal 10% jeder verdienten Mark fest. Wenn du selbstständig sein solltest, lege auch den Prozentsatz deines Bruttoeinkommens beiseite, den du voraussichtlich für Steuern und Sozialabgaben aufbringen musst. 20-40% steht da, aber ich glaube, es ist mehr. Wenn du einen Teil deines Einkommens, sagen wir 5%, für wohltätige Zwecke spenden willst, lege dieses Geld als nächstes beiseite. Zahle 5% deiner Einkünfte auf ein Konto für Weihnachten, Ostern und sonstige Feiertage ein. Weitere 5% werden auf einem Urlaubsreisenkonto angelegt. Das bedeutet, dass du nach diesem Modell, je nach deinem Steuersatz, sofort 45-65% deines Einkommens für Ruhestand, Steuern, wohltätige Zwecke, Festtage und Urlaubsreisen beiseite legst. Den Rest, 35 bis 55% deines Einkommens kannst du für deinen monatlichen Lebensunterhalt ausgeben. Für die Miete oder Abzahlung deiner Eigentumswohnung, Essen, Gebrauchsgegenstände, Arzneimittel und so weiter. Der genaue Prozentsatz kann von Haushalt zu Haushalt variieren, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Stelle ein Budget auf. Lege von vornherein Geld für bestimmte Zwecke beiseite. Diese Selbstdisziplin in finanziellen Dingen wird dir viel Stress beim Bezahlen deiner Finanzamtsrechnungen und bei der Gestaltung deines Ruhestands ersparen. Sich im Umgang mit Geld Disziplin aufzuerlegen, ist zwar viel schwieriger, als einfach nur in den Tag hineinzuleben und alles auszugeben, was man hat, aber man gewinnt viel mehr Selbstvertrauen und Selbstachtung, wenn man verantwortungsvoll mit seinem Geld umgeht. Die zwei wichtigsten Voraussetzungen für beruflichen Erfolg. Wenn du die folgenden beiden Prinzipien beachtest, wirst du in fast allen geschäftlichen Unternehmungen Erfolg haben, ob du nun in einer großen Firma arbeitest oder selbstständig bist. Erstens, mache deine Arbeit gut. Das erfordert ständiges Dazulernen, Übung, immer neue Innovationen und Verbesserungen. Betrachte deine Arbeit als eine Art Training. Glaube nie, dass du schon so gut bist, wie du sein könntest. Bemühe dich Tag für Tag, Jahr für Jahr, deine Arbeit immer besser zu beherrschen. Ganz gleich, in was für einem Beruf du arbeitest. Wenn du dich zu einem der Besten in deiner Branche entwickelst, wirst du Erfolg haben. Vorausgesetzt, du befolgst auch das zweite Prinzip. Das da lautet, zweitens, lerne dich gut zu verkaufen. In allen Branchen gibt es unzählige hervorragende, begabte Leute, die keinen Erfolg haben, weil es ihnen widerstrebt, für sich selbst Reklame zu machen. Ich kenne hervorragende Musiker, deren Songs nie bekannt werden, während man tagtäglich in der Hitparade viele mittelmäßige Sänger zu hören bekommt, deren Musik man getrost wieder vergessen kann, aber sie wurden eben gut promotet und deshalb haben sie Erfolg. Das Traurige und zugleich Paradoxe dabei ist, dass diejenigen, denen ihre Kunst oder ihr Handwerk am meisten am Herzen liegt, die mit Leib und Seele bei der Sache sind, verständlicherweise jede Minute ihre Zeit dafür investieren möchten, sich immer weiter zu verbessern, aber nicht begreifen, dass es auch wichtig ist, sich gut zu verkaufen. Frag dich einmal, mache ich meine Arbeit wirklich gut? Biete ich anderen Menschen einen wertvollen Dienst? Wenn die Antwort Nein lautet, dann halte dich lieber bescheiden im Hintergrund und bemühe dich erst einmal, deine Leistungen zu verbessern. Doch wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, rühre ruhig die Werbetrommel. Schließlich kannst du nichts für deine Mitmenschen tun, wenn sie gar nicht wissen, dass es dich gibt. Ob du dich nun für Werbung und Marketing interessierst und ob es dir das Spaß macht oder nicht, im Anfangsstadium eines neuen geschäftlichen Unternehmens muss das richtige Marketing mindestens die Hälfte deiner Arbeitszeit, Energie und Aufmerksamkeit beanspruchen. Erst die Werbung für deine Dienstleistungen ermöglicht es dir, anderen Menschen zu helfen und auf dieser Welt einen wertvollen Dienst zu leisten, zu dem niemand anderer in der Lage ist als du. Die Seele des Geldes. Es kann leicht passieren, dass man sich völlig in den praktischen Details des richtigen Umgangs mit Geld verliert und dabei das höhere Ziel dieses Tors aus den Augen verliert, nämlich sich eine solide Basis für seinen spirituellen Weg zu schaffen und seine Aufmerksamkeit von Überlebensfragen zu befreien. Lynn Twist, einer der Begründerinnen des Hungerprojekts, hat das in einem Radiointerview einmal so formuliert. Geld ist ein lebloses Objekt. Aber wenn wir wollen, können wir ihm spirituelle Bedeutung, Stimme und Macht verleihen. Und wir können ihm auch so etwas wie Seele einhauchen. Geld hat zwar keine Seele, aber wir haben eine. Und schließlich sind wir die Menschen, durch deren Hände das Geld fließt und zu denen es spricht. Wenn du deinen Geist von seinen Fesseln befreist, wird dadurch gleichzeitig auch das Wohlergehen deiner Seele und deines Herzens frei. Und in dieser Wahrheit gehört dir die ganze Welt. Als ich mir vornahm, alles, was ich lernte, an andere Menschen weiterzugeben, strömten mit der Zeit immer mehr Informationen auf mich ein. Genauso wird es auch dir gehen, wenn du die Freude entdeckst, deine inneren Reichtümer mit anderen Menschen zu teilen. Es wird immer mehr spiritueller Reichtum vom Himmel herabströmen und dich in seinem Licht baden. Der richtige Umgang mit Geld ist ein weiterer Lebensbereich, in dem du den Weg der Erleuchtung im Alltag gehen kannst. Von dieser Bewusstseinsstufe aus wollen wir uns nun dem Ursprung aller Anschauungen und Überzeugungen zuwenden, dem Denken. Für manche Menschen ist das Denken ein Gefängnis, doch für dich kann es ein Schlüssel zur Freiheit sein.